habe mir mal früher in meiner Karriere überlegt, es müssten auch Dinge geben, die glatt laufen. Ich habe das aber abgeschrieben und stehe morgens auf und höre abends auf. Also so muss man die Dinge herangehen. Ich will da sagen, man stellt sich den Forderungen und den Anforderungen, die sich dann ergeben. Man kann nicht sehr lange planen in so einem Prozess, weil das sehr oft ad hoc etwas passiert.
Ja, herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Mein Name ist Bastian Timm und heute spreche ich mit Alfred Hagebusch von Wellensiek, die als Treuhänder für die Restrukturierung und Veräußerung der Huber Group mit dem Corporate Finance Award in der Kategorie Mid- and Small Caps ausgezeichnet werden. Ja, Herr Hagebusch, viele Transaktionen sind komplex, aber selten kommen so viele Faktoren zusammen. Eine internationale Industriegruppe, eine Finanzierungskrise, eine Treuhandstruktur und ein globaler Investorenprozess. Herr Hagebusch, was hat diesen Deal aus Ihrer Sicht so besonders gemacht, dass er am Ende auch mit dem Corporate Finance Award ausgezeichnet wurde?
Ja, das kann natürlich am besten die Jury entscheiden. Das unterliegt nicht meiner Einschätzung. Aber ich glaube, dass die Besonderheit darin liegt, dass wir hier nicht als große Unternehmen M&A-Deals gemacht haben, nicht als Private Equity irgendwelche Deals gemacht haben, sondern als Treuhandgesellschaft. Und Treuhandgesellschaft bedeutet ja, dass wir eine Funktion haben in einem neutralen Bereich. Wir sind eine neutrale Funktion im Interesse aller Stakeholder, die hier unterwegs sind. Und wenn ich dann kurz ausführen darf zu dieser Treuhandstruktur, das ist ein Vertrag mit dem Treugeber, in diesem Fall die Gesellschafter, eine größere Anzahl von Gesellschaftern, was auch ein Thema für die Banken war im unternehmerischen Sinne. Dann die Banken als Begünstigte, die aus dem Treuhandverhältnis begünstigt sind und natürlich der Treuhänder mit allen anderen Management und so weiter, die dort unterwegs sind. Ich glaube, allein das spricht schon für sich, diese Summe an Beteiligten, die da zusammenkommen. Und der Treuhänder ist natürlich in irgendeiner Weise jemand, der ins kalte Wasser geworfen wird. Er muss sich mit allen und mit der Situation dann abfinden und daraus etwas gestalten.
Bei Transaktionen spricht man ja sehr gern nachher auch über die nackten Fakten, über die Zahlen, Enterprise Value und so weiter und so fort, Multiples. Das können wir hier leider nicht so genau machen, Herr Hagebusch. Vielleicht können Sie es kurz erklären.
Ja, wir sind Treuhänder und der Name sagt ja schon, dass wir im Treuhandverhältnis sind. Damit sind eigentlich in der Regel die Treuhandverhältnisse auch nicht so sehr öffentlich. Es ist natürlich klar und hier auch, das kann ich natürlich alles sagen, was in der Presse öffentlich gemacht worden ist, aber die einzelnen Zahlen nicht. Da unterliegen wir Verschwiegenheitsverpflichtungen, die ich auch natürlich hier nicht brechen möchte. Aber man kann sagen, und das ist auch der Impetus, der sich aus den Presseveröffentlichungen gibt, es war eine sehr erfolgreiche Transaktion. Und damit kann man sich natürlich ein bisschen ausrechnen, wenn alle zufrieden sind, was dabei am Ende rausgekommen ist.
Jetzt lächeln Sie auch. Nochmal anders formuliert. Also große Transaktionen, die sehen ja am Ende oft sehr glatt aus. Signing, Closing, Pressemitteilung. Aber dahinter liegen ja Monate, in Ihrem Fall auch Jahre voller Unsicherheit, Verhandlungen, Wendepunkten. Wenn Sie nochmal auf diese Huber Group Transaktion jetzt zurückblicken, was waren für Sie persönlich auch die entscheidenden Momente in diesem Prozess?
Ja, beginnen wir nochmal mit dem Treuhandverhältnis selbst. Wir haben ein Treuhandverhältnis gehabt, was bedingt war. Das heißt, es hat aus Sicht der Banken eine Möglichkeit für die Gesellschaft gegeben, sich selbst zu sanieren. Das hat am Ende nicht geklappt, weil einige Milestones nicht erfüllt worden sind. Und dann ist die Treuhand, salopp gesagt, scharf gestellt worden. Und in dem Moment waren wir als Treuhänder in der Verantwortung, eine entweder Sanierungslösung mitzutragen oder eine Refinanzierung durchzuführen oder als letztes Mittel einen Verkauf. Dazu kommt, dass wir in der Situation natürlich die Banken hatten, die gerne ihre Gelder zurückhaben wollten. Das war wieder dadurch bedingt, dass die Aktivitäten der Huber Group sich sehr nach Indien entwickelt hatten. Und so viel kann ich sagen, die Ergebnisse in Indien besser aussahen als in Europa. Die Banken aber in Europa finanziert hatten und das natürlich ein gewisses, sagen wir, Spannungsverhältnis aufgebaut hat. Deshalb kam es auch letztendlich zur Treuhand, weil wir auf der anderen Seite natürlich eine Gesellschaftergruppe hatten, wo die Banken gesagt haben, dass daher kommt kein unternehmerischer Impetus mehr.
Und persönlich, wenn Sie nochmal so denken, ist das, man greift ja gerne nach so Bildern. War das eine Achterbahnfahrt? War das eher ein Marathon? Wenn Sie sagen, was ist so ein passendes Bild vielleicht, was zu dieser Transaktion passen würde?
Also ich würde sagen, Achterbahn ist vielleicht ein guter Begriff, aber es gibt noch diese anderen Spielzeuge, darf ich mal sagen, wo sie hochgefahren werden, runterfallen. Das ist so ein bisschen, und das wiederholt. Für Freefall Tower. Das ist so ein bisschen die Situation, oder so könnte man die Situation mit beschreiben. Und es kommt hinzu, dass natürlich die Vielzahl der Beteiligten ein Problem will ich nicht sagen, aber eine große Herausforderung waren. Wir hatten die Banken, die natürlich darauf geachtet haben, dass sie ihr Geld zurückbekommen haben. Wir haben Gesellschaftergruppen gehabt, die bestimmte Erwartungen hatten. Wir hatten ein Management, die auch ihre Vorstellungen hatten, wie sowas ablaufen sollte. Wir hatten die Berater, PwC als Beispiel oder FDI Anders, die das Unternehmen begleitet haben. Ergibt sich ja auch aus der Pressemitteilung, wer alles beteiligt war. Und die zusammenzuführen, zusammenhalten, war schon eine große Herausforderung. Und nicht zuletzt war auch der Wettbewerb so scharf, dass am Ende wir als Treuhänder, die wir formal verantwortlich waren, auch in gewissen, sagen wir mal, Anfeindungen von bestimmten Interessentengruppen ausgesetzt waren, was natürlich in die persönliche Ebene ging, und das war nicht sehr erfreulich. Aber am Ende gut, alles gut.
Bevor ich noch mal so ein paar Herausforderungen herausgreife, wo wir vielleicht zu sprechen können, wie fühlt sich das an in so einem Freefall Tower? Also ich bin eher so vorsichtiger Mensch, Freefall Tower habe ich noch nicht gemacht. Wie fühlt sich das an, in der Verantwortung zu sein und dann bei dieser Transaktion, wie sagten ja häufiger, haben Sie das gespürt, diesen Freefall Tower Effekt?
Ja, ich glaube, dass man denkt in solchen Situationen nicht so viel nach, ob man fällt oder aufsteigt. Das ergibt sich aus der Situation. Aber ich glaube, man kann sagen, es ist ein Dauerspannungszustand, in dem man sich befindet, weil sich jeden Tag wieder was Neues ergibt. Und wir hatten ja, ich sagte schon, einen Refinanzierungsprozess, einen weltweiten M&A-Prozess mit dem Schwerpunkt dann irgendwann in Richtung Indien, was natürlich angesichts der kulturellen Gegebenheiten schon sehr herausfordernd war. Und da gehen die Uhren einfach ein bisschen anders als bei uns in jeder Hinsicht. Und das war, glaube ich, für Treuhänder, die ja hier aus dem deutschen Rechtskreis kommen, schon eine Aufgabe. Wenn ich nur einen Satz dazu sagen darf, wir sind ja über die Treuhandstellung eigentlich in der Gesellschafterebene. Und es ist nicht sehr gewöhnlich, dass immer die Gesellschafter dann auch in solchen Transaktionen diejenigen sind, die sie aktiv betreiben. Wir hatten aber formal die Aufgabe, den Prozess zu führen.
Herausforderung, mannigfaltig. Ich werfe Ihnen noch mal ein paar zu und dann werden Sie die wahrscheinlich auch gut verknüpft bekommen mit Erinnerungen dazu und können mir das zurückspielen und sagen, ja, das, vielleicht können Sie es auch in so eine Prio-Liste bringen und sagen, ja, das war eigentlich nachher so die größte Herausforderung, das haben wir so gemeistert. Also Sie haben es ja schon, ist es durchgeklungen, wir hatten einen Multi-Stakeholder-Governance. Wir hatten die Banken, Treuhänder, Management, Investoren, Banken-Konsortium-Alignment. Wir haben die parallel laufende operative Restrukturierung gehabt. Das Ganze ist ein Distressed M&A-Prozess gewesen. Wir haben die komplexe internationale Konzernstruktur. Wir haben eine Cross-Border Due Diligence. Indian Exposure, haben Sie gesagt, des ganzen Geschäfts. Wir haben das zyklische Marktumfeld, da haben wir noch gar nicht zugesprochen. Chemie und Druck. Käufer-Konsortium-Struktur. Sie müssen sagen, Herr Tim, hören Sie mal auf. Also Sie merken, ich habe eine ganze Liste an Herausforderungen und das mündet alles in der Frage, wie haben Sie das alles gemeistert?
Wenn ich ehrlich bin, man fängt an und arbeitet, ja, ohne dass man sich viele Gedanken macht. Diese Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, sind ja im Laufe des Prozesses aufgetreten. Es ist ja nicht so, dass Sie vorher eine Liste haben, in der Art, wie Sie es mir gerade vorgelesen haben, und sagen, ich mache das und das und das. Das hat sich entwickelt. Ich sagte schon, wir waren schon von Anfang an dabei, haben das Unternehmen begleitet und dann startete der Prozess. Und zu Beginn war es ja nochmal die Frage auch einer Refinanzierung. Die Gesellschafter haben damit entschieden, dass man in den Verkaufsprozess geht, obwohl die Gesellschafter aufgrund der Treuhandstruktur mitgenommen worden sind, aber letztendlich die Entscheidung beim Treuhänder lag. Ja. Und ansonsten muss ich sagen, ist die Herangehensweise Tag für Tag neu betrachtet worden. Was mache ich, was tue ich, was liegt an, und dem begegnet man dann.
Die Herausforderung, die ich so vorgelesen habe, jetzt zusammengefasst, die, ich würde sie fast gleichgewichten. Würden Sie sagen, wenn Sie nochmal so drauf gucken, das war vielleicht am Ende die größte, das war der größte Stein, den man aus dem Weg räumen musste?
Ich denke, die Verhandlungen zu einem wirtschaftlich vernünftigen und für alle Beteiligten erfolgreichen Ergebnis zu führen, das war die größte Herausforderung, weil wir waren aufgrund der schwierigen Situation ja auch immer unter Druck. Und wenn dieser Druck bei den Interessenten wahrgenommen wird, hat das Auswirkungen auf den Kaufpreis. Das musste vermieden werden, sodass wir sehr, sehr eng mit den Banken zusammenarbeiten mussten, um sagen, die Stabilität darzustellen, den Käufer eigentlich das Gefühl gehabt, ja, wenn ich das jetzt haben will, dann muss ich dafür etwas auf den Tisch legen. Dabei hat geholfen, dass wir irgendwann mal auch zwei sehr interessierte Gruppen hatten und die sich natürlich einen Wettbewerb geliefert haben, und das war natürlich zu unseren Gunsten. Dass es damit nicht einfacher wird, ist die andere Seite, aber im wirtschaftlichen Ergebnis war das, glaube ich, ein glücklicher Umstand, der uns dann zu diesem Resultat geführt hat.
Ich wollte sagen, man kann das gar nicht alles so planen, oder? So wie auf dem Schachbrett, dass man sagt, hier 8., 9., 10., 11., 12., das kann man bis zu einem Grad wahrscheinlich, oder?
Ich habe mir mal früher in meiner Karriere überlegt, es müssten auch Dinge geben, die glatt laufen. Ich habe das aber abgeschrieben und stehe morgens auf und höre abends auf. Also so muss man die Dinge herangehen. Ich will da sagen, man stellt sich den Forderungen und den Anforderungen, die sich dann ergeben. Man kann nicht sehr lange planen in so einem Prozess, weil das sehr oft ad hoc etwas passiert.
Der Wind dreht sich schnell, Interessen sind schnell anders.
Es gibt eine Entscheidung eines Unternehmens oder eines Interessenten, ich mache nicht mehr weiter. Und mit dem haben sie lange verhandelt und dann stehen sie mit leeren Händen da. Und das war natürlich ein Thema, was man vermeiden musste. Ne?
Jetzt sind Sie ja jemand, das war nicht Ihre erste Transaktion, also flapsig gesagt, Sie sind mehr als ein erfahrener Hase, wenn man das so nennen kann. Wie oft haben Sie trotzdem bei diesem Deal, bei dieser Transaktion vielleicht mal gedacht, ich glaube, irgendwie das kriegen wir nicht so hin wie gedacht oder irgendwie das scheitert noch alles oder haben die Lösung ganz weit weg gesehen?
Ja, ich glaube, die Lösung ganz weit weg, jein. Das Ergebnis war die Schlüsselfrage, ja? Zu welchem Ergebnis kommen wir? Denn wenn versucht natürlich als Treuhänder alle Beteiligten zufriedenzustellen, das heißt die Banken, die Eigentümer, was oft aus der Krisensituation nicht gelingen kann, weil das Unternehmen nicht so viel hergibt, dass man Equity noch bedienen kann. Das gibt leider viele Fälle, die so sind. Aber das sind die Rahmenbedingungen, die wir versuchen zu halten und dann zu erreichen. Ja. Ich glaube, wir haben das Gefühl, dass es ganz schief geht, selten gehabt. Dass es nicht gut läuft, ja, aber dass wir hier einen Fehlschlag erleiden würden, eher nicht.
Was machen Sie? Ich stelle mir vor, Sie müssen wahnsinnig gute Nerven haben. Sie bringt so schnell nichts aus der Fassung. Sie müssten eigentlich in jeder Kita sofort 60 Kinder spielend im Griff haben, weil Sie so gute Nerven haben. Was machen Sie dafür, dass Sie so gute Nerven haben?
Ja, das sind die über 40 Jahre, die ich in dem Job unterwegs bin. Und ich hatte schon an anderer Stelle gesagt, ich kann leider nur Krise. Und damit einhergeht natürlich eine gewisse Resilienz, die Sie aufbauen. Und 60 Kinder nehme ich auch. Ich glaube, das schaffe ich.
Ja, weil, also so wie ich es mir vorstelle, ist doch, Sie sind Schweinchen in der Mitte. Also Sie müssen allen Interessen irgendwie gerecht werden. Jeder will, jeder zerrt an Ihnen. Und Sie müssen irgendwie versuchen auszugleichen. Und das ist doch wahnsinnig kräftezehrend,
oder? Ja, aber Sie sind ja nicht alleine. Wir haben unser Team, wir haben das Management. Wir hatten ja einen sehr, sehr erfahrenen und hervorragenden CIO. Und da verteilen sich schon die Aufgaben in dieser Gruppe. Es ist natürlich so ein Stakeholder-Management gefordert und ich glaube einfach die Erfahrungsmacht. Ich habe natürlich viele Dinge gesehen, eher Dinge, die gut gelaufen sind, obwohl sie schlecht aussahen. Gott sei Dank wenige, die schlecht gelaufen sind, obwohl sie gut aussahen. Und das bringt einem natürlich eine gewisse Haltung und ich glaube, die Erfahrung macht es letztendlich. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Ruf, der mich begleitet, dass ich meine Ruhe behalte. Ja, das ist die langen, vielen Jahre, die ich unterwegs bin.
Wirtschaft ist ja für viele Außenstehende Zahlen. Und gerade Krise ist Number Crunching. Wie viel People's Business ist es aber am Ende des Tages? Also wie viel menschlicher Erfolg, wie viel Menschen, wie viel Sympathien zwischen Menschen steckt eigentlich hinter den Zahlen? Auch gerade bei so einer Transaktion.
Ich glaube, es ist nicht nur diese Transaktion. Ich kann auch andere Beispiele, könnte ich nennen, wo ich glaube, der Aufbau einer Vertrauensbasis in den Prozess zu Gesellschaftern, zu Banken, auch zu Interessenten, entscheidende Faktoren sind. Mir hat mal einmal in einem Fall, der vergleichbar groß war, dann der Erwerber geschrieben, Herr Gusch, wenn Sie es mit Treuhand nicht so moderiert hätten, weil die Interessenlagen dann irgendwann mal widersprüchlich waren und Sie nicht begriffen haben, wo die Reise hingeht, wäre das alles gescheitert. Ich will das nicht überbewerten, absolut nicht. Jeder ist ersetzbar, aber ich glaube, dass man das Gefühl entwickeln muss, zum richtigen Zeitpunkt mit den Leuten zu sprechen, vorbereitend zu sprechen, um nicht eine Eskalation zu erreichen, die sie nicht wieder zurückdrehen kann.
Das ist hochspannend. Also einerseits bedeutet das ja, Sie sagen, Sie müssen jeden Tag super flexibel agieren, weil Sie nicht genau wissen, wie entwickelt sich der Tag. Andererseits müssen Sie wahrscheinlich ja doch schon einige Matchpläne im Kopf sich zurechtlegen, what's next und Meilensteine und wie können wir es machen und dann ständig wieder super agil sein, oder?
Ja, ich könnte jetzt ein bisschen angeben und sagen, ich habe immer einen Matchplan. Das ist aber nicht so. Ich sagte schon, ich glaube, es ist wirklich die Ad-Hoc-Eigenschaft. Sie haben natürlich die Entwicklung, Sie haben den Prozess, Sie wissen, was im Prozess passiert. Sie sehen, was der M&A-Berater berichtet. Sie können sich ungefähr vorstellen, wo die Reise hingeht. Sie haben die Informationen vom Management. Das alles zusammen landet dann bei uns. Wir fahren da mit und dann können wir das einwerten und dann entsprechend reagieren und eingreifen. Und ich glaube, es ist wichtig, rechtzeitig vor Eskalationen einzugreifen und im Sinne einer vertrauensbildenden Maßnahme mit den Leuten zu sprechen. Mhm. Ich glaube, das ist ein großer Schritt zum Erfolg, wenn Sie das schaffen zum richtigen Zeitpunkt.
Also Sie sind ja eigentlich dann eher so ein People's Manager als Treuhänder, anstatt, weil ich glaube, für viele Menschen draußen ist Treuhänder nur hartes Number Crunching und hier noch was und da noch was. Und eigentlich ist es, so wie wir es ein bisschen besprechen, ist eher das Gegenteil, oder? Sie sehen immer die Menschen hinter den Zahlen,
oder? Ich sehe das Gegenteil. Und ich sehe auch natürlich, dass wir als Treuhänder, der Name spricht dafür, ja Interessen wahrnehmen müssen. Ja? Das sind Interessen natürlich auch emotional für die Treugeber. Das sind Gesellschafter, die in vielen Fällen Unternehmen ja verlieren. Nicht immer geht es so gut wie hier. Und es sind die Banken, die natürlich finanzielle Interessen haben. Aber ein bisschen schlägt das Herz natürlich für die Gesellschafterebene, weil es diejenigen sind, die Unternehmen aufgebaut haben, die Unternehmen geführt haben, die nur dem zum Erfolg gebracht haben und dann aus externen Gründen in diese Situation kommen, mit der Krise umgehen müssen, dann zu einer Treuhand führen. Dann kommen wir rein und versuchen, den Interessen da allen auf allen Seiten gerecht zu werden. Ja.
Ich versuche einmal die Dimension klar zu machen, um draußen nochmal zu sagen, es ging im Prinzip um einen dreistelligen Millionenbetrag.
Das haben Sie
gesagt. Das sage ich, einen dreistelligen Millionenbetrag an Verbindlichkeiten. Ich will auf ein Bild hinaus. Ich will auf das Bild hinaus, wie sehr war eigentlich der Baum, wie sehr stand der Baum in Flammen? Als der Treuhänder aktiv wurde, mit Blick auf Verbindlichkeiten, mit Blick auf, wir brauchen hier irgendwie die Lösung.
Der Baum hat nicht so sehr gebrannt, weil das Unternehmen eigentlich in dieser Phase auch liquiditätsmäßig, auch mit Unterstützung der Bank, vernünftig aufgestellt war. Es gab ja schon Restrukturierungsmaßnahmen seit längerer Zeit. Auch das ergibt sich aus den Veröffentlichungen, die Sie kennen. Und es gab natürlich aber die Interessenlage der Bank, dass sie eine Lösung wollten. Stakeholder-Krise ist der Begriff und Finanzkrise. Und wir hatten die Umstände, Druckgewerbe ist nicht die besonders wachsende, die sehr wachsende Branche. Es gab Entwicklungen, neue Entwicklungen in andere Bereiche hinein des Unternehmens. Und das alles führte natürlich zu Unsicherheiten auf Seiten der Banken und deshalb wurde die Treuhand installiert.
Ich will das mal mit so einem Fußballtrainer vergleichen. Kann man das vielleicht? Es gibt ja beim Sport auch so diese Fußballtrainer, wo man sagt, das ist der Feuerwehrmann. Der erste FC Köln steht mal wieder auf dem Abstiegsplatz. Okay, muss man Trainer wechseln. Dann guckt man Kategorie Feuerwehrmann. Wer kann die letzten Spiele noch irgendwas motivieren? Ist so ein Treuhänder, ist das manchmal so Kategorie Feuerwehrmann oder Sie lächeln schon?
Ich würde das nicht als Feuerwehrmann bezeichnen. Ich glaube, ich würde das als jemand bezeichnen, der viel früher sich Gedanken darüber hat, wo geht die Reise hin, ja? Nicht, wenn der jetzt auf dem Abstiegsplatz steht, um das Bild weiterzuführen, sondern eigentlich der sagt, ich bin im Mittelfeld und wir haben aber die Situation, dass es sich nach unten entwickeln kann und wir brauchen Lösungen. Ja? Und das ist das, wo wir dann gerufen werden. Und wir wissen ja, wir haben das Treuhandmodell eigentlich, darf ich sagen, seit über 15 Jahren aufgebaut. Jetzt gibt es natürlich Wettbewerber, die das auch betreiben, das ist bekannt. Aber ich glaube, dass diese Treuhandsituation ein Modell ist, um diese Probleme auch zu lösen. Sie haben eine neutrale Funktion, Sie haben Erfahrung mit Sanierungen, viel Erfahrung. Sie kennen viele Stakeholder, die im Markt unterwegs sind. Sie haben Kontakt zu auch potenziellen Interessenten und Sie haben auch Kontakt zu einem Management und in vielen Fällen auch einem CIO, den Sie möglicherweise schon in anderen Situationen kennengelernt haben. Also ich würde das nicht als Feuermann sehen, sondern eher als, also wir verstehen es natürlich auch als Moderator in vielen Fällen, in diesen Interessenlagen, die ich gerade beschrieben habe.
Sie haben einen Punkt gerade genannt, wir kennen natürlich viele. Wie wichtig ist das Thema Vertrauen, dass wenn Sie agieren als Treuhänder, man kennt Sie, ja, der Hagebusch macht das, Vertrauen. Wie wichtig ist Vertrauen gewesen bei dieser Transaktion?
Ich denke, es ist ein entscheidendes Momentum in dem ganzen Szenario, weil ein Gesellschafter wird einen Treuhandvertrag nicht unterschreiben und seine Anteile übertragen, das tut er ja, wenn er nicht Vertrauen zum Treuhänder hat, dass er einigermaßen vernünftig damit umgeht. Das Vertrauensverhältnis setzt sich weiter fort, weil sie viele Dinge nicht schriftlich machen können und sie können nicht alles vorbereiten und Beschlussvorlagen machen, sondern sie müssen vieles auf Zuruf machen. Das können sie wiederum auch nur machen, wenn sie davon ausgehen, dass der andere in ihrem Sinne mit agiert und die gemeinsame Lösung mitverfolgt. Also Vertrauen, nochmal gesagt, ist ein entscheidender Faktor.
Restrukturierung, Treuhand, das ist Ihr Daily Business. Wie häufig sind Sie trotzdem, gerade mit Blick auf die Transaktion, vielleicht mal abends nach Hause gekommen und haben auch im Familienkreis gesagt, boah, das nehme ich irgendwie ganz schön mit. Das ist vielleicht irgendwie doch ein bisschen anders als die anderen Fälle. Oder war das dann doch Daily Business?
Das war schon Daily Business. Es hat, meine Kollegen waren noch etwas stärker vor Ort, weil ich dann auch in den Aufsichtsrat gewechselt bin und von dort das mitverfolgt habe. Ich denke, dass schon manchmal die Grenze erreicht war und die Erschöpfung groß war und auch die Grenze der Belastbarkeit, weil einfach in solchen Situationen einfach die Summe der Probleme, die Summe der Themen und auch die Summe der, sagen wir mal, der Notwendigkeiten, die unterschiedlichen Interessen zusammenzuführen, doch die Kollegen und andere manchmal an die Grenzen geführt haben. Ja, es war ein sehr anstrengender Job.
Wenn Sie dann zusammenfassen und sagen, das waren aus der Retrospektive wirklich die drei Erfolgsfaktoren. Das ist natürlich vereinfacht, Sie müssen jetzt hier ein bisschen, aber was waren die drei Erfolgsfaktoren, wenn Sie es so griffig zusammenfassen können?
Also ich glaube, wir hatten es gerade, die vertrauensvolle Zusammenarbeit in dem Team. Das heißt, unser Team, das Management, die Banken, die Berater und natürlich die Anwälte, die dann auf verschiedenen Seiten unterwegs waren. Dort eine vernünftige Arbeitsebene auf der Basis des Vertrauens zu erreichen, ist einer der Faktoren. Der zweite Faktor war, dass wir natürlich ein Unternehmen hatten, was global unterwegs war und das mit der damaligen Investition in Indien natürlich in Märkte vorgedrungen ist, die interessant waren. In Indien ist das Chemie-Thema ein anderes als in Europa. Ich glaube, das weiß man ja auch, dass viele Chemieunternehmen nach Indien gegangen sind. Und dieser Umstand hat uns geholfen. Und dann weiter, dass wir einen Wettbewerb hatten zwischen einer Refinanzierung und einem Verkauf des Unternehmens. Und dann noch mit dem glücklichen Umstand, dass sich zwei Bieter zum Schluss noch sehr, sehr für das Unternehmen interessiert hatten. Und das sind, glaube ich, die Faktoren jetzt, die zum Erfolg geführt haben.
Was davon hatten Sie gar nicht erwartet, dass es nochmal so einen Bieterwettstreit gibt oder was, nach all Ihrer Erfahrung auch? Oder was hat Sie am meisten überrascht von diesen Faktoren? Das Team wahrscheinlich am wenigsten, oder?
Das Team nicht, das waren ja zum Teil sehr viele bekannte Gesichter dabei. Nein, ich glaube, dass sich auf der Interessentenebene sich eine Dynamik entwickelt hat, die auch untereinander auf bei den Interessenten zu, ich darf mal vorsichtig sagen, zu Maßnahmen unter der Gürtellinie geführt haben, die nicht zuletzt auch dazu geführt haben, dass wir als Treuhänder und auch persönlich dann ins Feuer geraten sind. Das waren die Überraschungen, die ich so eigentlich nicht in einem normalen Prozess erwartet hätte.
Also doch, bis in Feuerwehrmann. Wie haben Sie sich dann aus dem Feuer gerettet?
Das lasse mal außen vor.
Sie sehen auf jeden Fall blendend aus vor mir. Ich sehe keine Brandverletzungen bei Ihnen.
Nein,
vielen Dank. Lessons learned. Können Sie es auch da griffig zusammenfassen? Ist das so einfach? Kann man sagen, man nimmt aus jeder Transaktion wieder was mit?
Ja, man nimmt natürlich mit, aber aufgrund der Vielfalt der Fälle, die ich schon gesehen habe, wundert mich eigentlich nichts mehr, sodass ich vielleicht überrascht bin, aber mehr oder weniger auch nicht Dinge unerwartet kommen, weil das ist eine der Erkenntnisse, die man einfach ziehen muss aus solchen Verfahren. Es kommt immer anders, als man denkt. Und diese Überraschung muss man dann vernünftig begegnen.
Was machen Sie dann als Ausgleich, um so cool zu sein? Machen Sie Yoga, Pilates, laufen Sie, fahren Sie Fahrrad?
Ich laufe viel und mein Sohn des Mediziner hat mir ein Programm vorgestellt, wie ich das am besten dann mache. Ja, ich bin 1,5 Stunden sportlich unterwegs und das ist dann das Gegenmittel. Und ich habe noch ein paar andere Interessen, das wissen viele, die wir uns jetzt vielleicht zuhören wollen, aber lass mal aus diesem Gespräch raus.
Nein, aber das ist wahrscheinlich auch das, was man sich so vorstellt, oder? Das ist ein Hamsterrad, in dem Sie dann drin sind und fällt, glaube ich, vielen Menschen schwer, auch mal wieder da rauszukommen. Aber ich glaube, es ist ganz entscheidend, gerade in dieser Druckposition, in der Sie hier sind, so eine Crunching-Position, dass Sie dann auch irgendwo wieder sagen, ich hole mal Luft, ne?
Ja, wir können das ja so machen, wie viele Zeitungen schreiben, meine Familie, mein Fahrrad, mein Ich und mein Sport. Das ist alles, das kommt alles zusammen und jeder muss für sich natürlich den eigenen Weg finden, wie er mit solchen Situationen umgeht. Und ich glaube, es ist nach außen, liegt das alles manchmal ein bisschen leichter aus, als es tatsächlich ist. Aber das gehört dazu. Aber ich bin ja nun weit über 40 Jahre in dem Geschäft und ein bisschen habe ich noch vor, aber wie gesagt, man kann gut damit umgehen und das muss man können. Wenn man das nicht kann, würde man wahrscheinlich den Job nicht ausüben können, denn die Belastung wäre dann zu groß, wenn man da kein Gegengewicht hätte.
Und Sie sind ja auch nicht allein, es ist ein Teamplay.
Wir sind Teamplay, ja.
Da nochmal die Frage, wie muss ich mir das auf der Arbeitsebene dann auch bei Ihnen vorstellen? Also waren das dann so, sind Sie jeden Tag zusammen in Calls gewesen, besprechen sich, weil Sie ja sehr agil sein müssen? Sie haben es ja gesagt, jeden Tag irgendwie muss man gucken.
Ja, das ist ein täglicher Kontakt. Das ist täglicher Kontakt. Der Kontakt findet natürlich intern statt, aber auch im Wesentlichen in diesem Fall mit dem Management, dem CIO und den Banken, für die wir ja auch tätig sind. Gesellschafterebene muss mit die bedient werden, aber es ist in dieser heißen Phase schon eine tägliche Beschäftigung mit dem Fall. Noch eine Ergänzung vielleicht, den Treuhand kann man natürlich auch so verstehen, dass man nur diese Anteile hält als Gesellschafter formal und andere machen lässt. Das ist nicht unser Anspruch, sondern wir gehen dann, wie hier auch geschehen, mit in die operative Thematik hinein.
Wenn Sie sich dann jetzt alles zusammenfassen, auch mit der persönlichen Brille, wenn Sie wirklich sagen, dass so als persönliche Reise nochmal vielleicht auch, wir sprachen über die ganzen mannigfaltigen Herausforderungen, über Erfolgsfaktoren, Freefall Tower als Stichwort ganz am Anfang unseres Gesprächs, aber diese Reise, wie würden Sie es nochmal zusammenfassen, die am Ende ja gekrönt wurde jetzt mit dem Corporate Finance Award auch?
Ja, der kommt natürlich sehr überraschend, überhaupt nicht dran gedacht, der kam wirklich out of the blue und dass wir in irgendeiner Weise dafür einen Preis erhalten würden, war undenkbar, passte nicht in unsere Kategorie, weil ja auch wenn Sie sehen, wer Preisträger ist, Treuhandschaften oder Treuhänder sind ja nicht, sagen wir mal, die üblichen Preisträger in solchen Fällen. Und wir fühlen uns sehr geehrt und wir finden es auch sehr, sehr interessant, dass man wahrnimmt im Markt, dass das Treuhandmodell positiv wirken kann. Und ich könnte Ihnen viele Fälle nennen, wo das in der Tat so war, weil einfach dadurch eine Stabilität in den Prozess gebracht wird, die Sie, wenn Sie eine Spannungssituation zwischen beteiligten Stakeholdern haben nicht auflösen können oder in vielen Fällen nicht auflösen können. Und dadurch, dass ein Treuhand neu, der kriegt ja die Prügel vielleicht hin und wieder, aber neu hineinkommt, dass das Spannungsverhältnis dann aufgelöst wird in einem positiven Sinne in Richtung Erfolg.
Und ganz persönlich hat sie das mit Stolz erfüllt. Also Sie sprachen von der Freude gerade über den Preis und dass es sehr unerwartet kam. Wie haben Sie die Reise dann aber der Transaktion als solches erlebt?
Ja, das ist ja immer so, wenn Sie mit großer Anspannung irgendetwas tun und am Ende der Erfolg eintritt, lässt die Spannung nach und das Hochgefühl ist relativ. So ist es auch hier gewesen. Ja. Das ist ein professionelles Ergebnis gewesen bei allen Belastungen, aber froh, dass es zu Ende und froh, dass es für alle Beteiligten so gut ausgegangen ist.
Und ist das auch ein Fall, wo man sagen kann, so im Sinne eines Blueprints, wo man sagen kann, andere können da sehr gut in einer ähnlichen Situation?
Ja, nein. Ich glaube, jeder Fall ist einzeln und sehr individuell zu betrachten. Dass man dort eine Blaupause nehmen kann, sehe ich eigentlich nicht, weil doch die Unterschiede jeweils zu groß sind in den einzelnen Fällen. Aber es ist immer auch hier die Erkenntnis bei aller Anstrengung und bei allen Problemen, es kann gut ausgehen und das bringt natürlich wieder Beruhigung und deshalb sehen Sie mich so ruhig hier sitzen.
Dann sagen wir vielleicht, es ist eine super Blaupause für ein erfolgreiches Treuhandmodell.
So kann man das sagen, ja. Damit bin ich einverstanden.
Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Vielen Dank. Vielen Dank.